Hallo Selma.
Hallo liebe Sophie.
Na, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ich freue mich, dass wir heute dieses Thema Stadt und Zukunft der Stadt weiter fortsetzen werden.
Ich mich auch. Ich habe etwas vorbereitet oder etwas gefunden. Utopia vom besten Zustand ist ein Rechercheprojekt des Nichtorts. Als Industriezone hat der Dreispitz ausgedient. Hier soll als eines der größten Entwicklungsprojekte der Schweiz ein neues Stadtquartier entstehen. Bevor die Hallen des alten Zollfreilagers abgerissen werden, unterstützt die Christoph-Merian-Stiftung Zwischennutzung und lädt das Projekt Utopia vom besten Zustand ein, diese Phase zwischen Abbruch und Aufbruch an der Schnittstelle von Altem und Neuem. In dem Moment, wo noch alles möglich ist, scheint uns der ideale Ort und Zeitpunkt für dieses Utopie-Projekt.
Utopie, das war ein Stichwort, mit dem wir beim letzten Mal zwei unterschiedliche Perspektiven gehört haben. Was hast du denn da vorgelesen, Sophie?
Das war ein Abschnitt aus einem Theaterstück, also eine Stückinfo beim Theater, was ich mitgemacht habe im 2012, also vor 13 Jahren. Und es geht ums Dreispitzareal.
13 Jahre später, das ist der Podcast This is Basel.
Ich bin Sophie Lardon, Designerin.
Und ich bin Selma Alihodzic, Architektin. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch die Kunst, Architektur und Kulturlandschaft dieser Stadt.
Und es gibt noch so viel zu entdecken. Heute sind wir auf dem Dreispitzareal.
Ja, fährt man von dem Basel SBB-Bahnhof mit der Tramlinie 11, kommt man zuerst auf dem Freilagerplatz auf dem Dreispitzareal an. Wir sehen dort Gebäude, viel Asphalt, ein wenig Begrünung, ein paar Installationen, die künstlerisch inszeniert wurden. Man erahnt, welches Neubauten sein könnten oder welches davon ältere, gut erhaltene Bauwerke sind. Freilagerplatz, also der Name, verrät auch schon ein bisschen die Geschichte des Ortes. Unsere Erkundung in dieser heutigen Episode wird zeigen, wie Kunst und Architektur hier auf innovative Weise sich begegnen, aber auch, wie sie sich ergänzen im Zusammenspiel mit der Geschichte des Ortes. Wie oft bist du denn auf dem Dreispitz, Sophie, seit den letzten 13 Jahren?
Ich gehe sehr oft, weil ich da arbeite mit Studierenden an der Kunsthochschule. Ich gehe ins Atelier Mondial, ich gehe in eine Ausstellung, ins Heck. Das heißt, ich bin wahrscheinlich seit Beginn 30 Mal war ich da. Und du?
Mich hat es fasziniert, weil es ist so wie eine Stadt im Werden. Bekannte Namen aus der zeitgenössischen Architekturszene haben hier spannende Projekte realisiert. Und erst nach und nach habe ich entdeckt, welches davon ist Bestand und welches davon ist Neubau. Und kommt man also auf dem Dreispitz an, entdeckt man zuerst diesen metallischen Würfel, dann einen zackigen Riegel und mehrere Flachbauten. Und salopp beschrieben geben diese so ein bisschen Orientierungspunkte, wenn man dort ankommt. Man könnte sie Leuchtturmprojekte nennen, aber auf dem Areal werden sie Pionierbauten genannt. Und sie stehen sinnbildlich für unterschiedliche Nutzungen. Du hast jetzt die Hochschule für Gestaltung und Kunst der Fachhochschule Nordwestschweiz beschrieben. Dies ist tatsächlich ein kompletter Neubau. Und er wurde 2014 von den Architekten Morgan Detley der Hochschule übergeben. Direkt daneben sieht man das Transitlager. Es deutet auch auf die Geschichte des Ortes hin und das ist ein Umbau mit einer Aufstockung. Wusstest du, dass die Struktur von 1922 ist?
Nee, das wusste ich nicht.
Also man erkennt quasi gar nicht mehr auf den ersten Blick, dass dort diese Struktur schon seit mehr als 100 Jahren steht. Aber obendrauf ist diese zackige Aufstockung, sind 100 Wohnungen, die von Bjarke Ingels neu entworfen wurden. Und unten ist aber nach wie vor das Gewerbe zu Hause und Dienstleistungen. Und zwischen den Bäumen und Flachbauten sieht man das Heck. Dort bin ich auch sehr gerne zu Gast. Und letzten Sommer mit dem Mesh Festival hat man dort auch das erste Mal etwas komplett Neues, Festivalartiges probiert zu realisieren. Und dann im Hintergrund die spannenden leichten, schlanken Türme des neuen Kunsthaus Baselland.
Und genau da war ich eben gestern auch noch im Kunsthaus Baselland. Ein Freund von mir, Leonardo Bürgi, hat eine Soloausstellung, die im Übrigen auch sehr zu empfehlen ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass Kunsthaus Basel-Land sind eigentlich unsere beiden Leidenschaften, also Kunst und Architektur in einer perfekten Verbindung. Also die Räume sind wahnsinnig imposant und die ausstellenden Künstler sind kohärent und es ist total durchmischt. Also das Museum, habe ich das Gefühl, lädt auf jeden Fall zum Verweilen ein. Es gibt zum Beispiel beim Eingangsbereich ein riesiges Bücherregal zum Stöbern. Und wenn man in den oberen Stock gelangt, hat man durch die an Sarah Oppenheimer, sagt den Brief, oder? Also an Sarah Oppenheimer erinnernde dreieckige Nischenbalkons, hat man Einblick in die untere Ausstellungsräume. Und so habe ich das Gefühl, entsteht eine Gleichzeitigkeit und eine Verbundenheit der Künstlerin und deren Werke, die man eigentlich sonst so in Museen nicht wirklich wahrnimmt. Und dieser konstante Dialog und dieser Austausch waren für mich so, nachdem ich auf dem Weg nach draußen gegangen bin und dann den Studenten auch beim Freilagerplatz beim Mittagessen zugesehen habe in der Sonne, da ist mir einfach ein Zitat nachgehallt und das ist von der Künstlerin Ottobong Nkanga, das ist Nigerianerin. Und Ines Goldbach, also die Direktion des Museums, bezieht sich in ihrem Museumstext darauf. Und sie sagt, Care is a form of resilience. Also Pflege ist eine Form der Resilienz. Und für mich ist nachdem, naja, diese Utopie und vor 13 Jahren, also nachdem das ich eigentlich wie in diesem Arealentwicklungsprojekt da war, aber zu einer anderen Zeit als du zum Beispiel, Selma. Ich war ja vorher, du dazwischen und jetzt sind wir hier. Ich persönlich habe das Gefühl, dieses Plan Guide oder diese einmalige Identität des Dreispitz-Areals zu erhalten, dass es aufgegangen ist. Und ich glaube, das ist eigentlich auch wirklich nur durch Pflege, also Care des Ortes passiert.
Care könnte man auch anders lesen, so etwas wie Fürsorge oder etwas, was ja mit großer Liebe und Achtung begegnet wird. Mhm. Aber weißt du denn, wie der Name zustande kommt, Dreispitz? Oder wieso das Areal Dreispitz heißt?
Hat es drei Spitzen?
Ja, tatsächlich, der Name kommt von der Form des Geländes und das wollte ich auch für unsere Zuhörer so ein bisschen das Geheimnis lüften. Diese dreispitzige Arealkontur, die erstreckt sich nämlich über zwei Gemeinden. Das ist auch eine Besonderheit und auch zwei Kantone, genau. Nämlich die Stadt Basel mit dem Kanton Baselstadt und der Gemeinde Münchenstein mit dem Kanton Basel-Landschaft. Und er umfasst rund 50 Hektar zwischen den beiden, also so wie ein Drehpunkt zwischen Basel und Münchenstein. Und was wir so auf den ersten Blick beschrieben haben, auf dem Gelände, es erscheint ja öffentlich und offen. Und mit deinem Zitat sieht man, mit wie viel Liebe dann auch ein solches Areal transformiert wurde. Denn heute vereinigt es nicht nur Gewerbe und Dienstleistungen, sondern eben auch Kultur, Freizeit, aber auch Wohnen. Und der Beschrieb könnte auch auf eine Stadt passen, eine Stadt, die im Entstehen ist.
Und nur welche?
Eigentlich nur welche. Genau, es laufen also mehrere Themen zusammen. Zum einen die Transformation des Areals. Wie geht man mit der Industriebrache um? Wie macht man sie der Öffentlichkeit zugänglich? Aber auch wie schafft man einen neuartigen, zeitgemäßigen, würdigen, aber auch sicheren Ort mit Aufenthaltsqualität, der auch so ein bisschen die Hemmschwelle nimmt, in ein Industriegebiet zu gehen und es eigenhändig zu entdecken. So wie wir es heute tun.
Und deshalb reden wir jetzt auch mit dem Duo Lukas und Noel. Die sind auch jetzt gerade ins Studio eingetrudelt. Soll ich die mal dazu holen? Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sie direkt mal fragen, ob sie schon mal an der Mailandstraße oder Florenzstraße auf dem Dreispitz waren.
Finde ich super. Also ich hole sie mit dazu, ne? Bis gleich. Ja, hallo, ihr seid jetzt gerade reingekommen. Selma, Sie sitzen jetzt beide vor mir im Tonstudio.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Ja, hallo, danke.
Hallo zusammen.
Heute im Studio sind zwei der Architekten, die Teil dieser Transformation im Dreispitz sind. Das Duo Lukas Stadelmann und Noé Pico sind die Gründer von Malheur und Fortuna und spezialisiert auf Arealentwicklung, Infrastruktur, um Potenziale da zu finden, wo andere Sachzwänge sehen. Heute werden Sie uns mehr über Pionierprojekte auf dem Transformationsareal Dreispitz erzählen. Es geht um den Gleisbogenpool, um das von SwissArk ausgezeichnete Kunsthaus Baselland, um die Hintergründe der Projekte sowie die Entwicklung im Dialog. Und im Dialog starten wir gleich.
Ja, willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns dabei seid. Malheur und Fortuna, ein sehr interessanter Name. Wir haben vorhin schon ein wenig über das Dreispitzareal gesprochen und uns gefragt, wer von euch war schon mal an der Mailandstraße oder Florenzstraße. Ihr kennt euch dort sicherlich schon sehr gut aus. Ihr kennt auch, dass es dort das beste Schnitzelrestaurant gibt. Also was macht für euch Basel so besonders?
Ja, das Dreispitzareal kenne ich tatsächlich sehr gut. Wir haben auch eine Zeit lang dort gearbeitet, insgesamt etwa 2 Jahre, du sogar 3, Lukas, ja. Und es ist ein überraschendes Areal, hat eine stete Transformation. Es wird sehr sanft entwickelt von diesem Logistikstandort hin zu Büro, Schule und ist wahnsinnig schön durchmischt.
Ja, es ist auch sehr spannend, weil es hat schon sehr viel da. Also wenn man da sich rumbewegt, einerseits die ganze gebaute Substanz ist super spannend, extrem tolle Gebäude, tolle Infrastruktur. Aber es hat auch schon sehr viele Menschen, die da schon lange arbeiten oder wie dieses Schnitzelrestaurant schon sehr lange da sind, diesen Ort irgendwie prägen. Und wir sind da eher so ein bisschen als Gäste dazugekommen und haben uns da langsam reingelebt und jetzt auch getraut, selber aktiv zu werden.
Und wie seid ihr da aktiv geworden?
Ich glaube, vor allem das Hitzeproblem haben wir gesehen, dass man aktiv werden müsste, weil das Dreispitzareal hat viele Qualitäten, aber die Begründung ist es noch nicht. Und im Sommer war es wirklich sehr, sehr heiß. Und da standen wir eben von diesen Infrastrukturen, die schon da sind, und haben ein gewisses Potenzial darin gesehen, dass das eigentlich auch helfen könnte, die Lebensqualität auf dem Dreispitz zu verbessern.
Mhm. Ja, ich kann da auch verraten, also Noel gehört noch zu den Rauchern unter uns und wir sind dann wirklich öfters da draußen gestanden und da war so diese Eisenbahnrampe, also so eine ewig lange Infrastruktur und wir wussten, dass da mal Züge durchgegangen sind, aber die gingen da jetzt nicht mehr durch. Und dann kam so die Idee, was macht man mit so einem Ding? Und die Idee kam ziemlich schnell, das füllt man mit Wasser. Wenn da ein Loch ist, da gehört da Wasser rein. Und die Idee am Anfang mehr so als Gedankenspiel haben wir dann irgendwann gefunden, nee, die ist gut und die bringen wir zur Eigentümerin des Areals und schauen mal, wie die reagieren.
Also das heißt, das wäre jetzt eben dieses Gleispool-Projekt.
Genau, genau.
Könnt ihr da noch ein bisschen ausschweifen?
Ja, also der Gleispool ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Also es ist diese heutige Eisenbahnrampe, die ist 150 Meter lang. Also die kann man sich vorstellen, die fängt wo an in einem Tunnel und geht dann hoch ins Areal hinein. Und die ist nur 6 Meter breit und das ist genau die Form und der Abdruck für den zukünftigen Naturpool. Und das bedeutet eigentlich, dass wir da, also das ist jetzt nicht ein Freibad wie mit Chlor, wie man das sonst so kennt, sondern dass man da einen natürlichen Wasserkreislauf reinbaut und dass das Wasser natürlich gereinigt wird und halt zum Schwimmen einlädt mit der ganzen Infrastruktur, die darum herumgehört. Also Liegeflächen, kleines Gastroangebot und Vereinshäuschen. Also alles, was man sich eigentlich wünscht. Und das Tolle dabei ist sicher auch der Kontrast zur Umgebung. Also Wasser ist eigentlich sehr präsent auf dem Dreispitz, aber man sieht es nicht, weil es ein Industrieareal ist. Und jetzt kommt das zum ersten Mal so zum Leben und bringt dann halt auch das Leben dahin, hoffentlich.
Ihr habt das wichtige Stichwort genannt, es zum Leben zu bringen. Sophie hat uns vorhin ein Zitat vorgelesen, in dem ist das Stichwort Utopie gefallen. Wie hat sich jetzt für euch das Dreispitzareal persönlich verändert?
Ich glaube, das ist super schwierig zu sagen, wie sich das verändert. Wir kennen es ja wirklich etwa gut 4 oder 5 Jahre, kenne ich das Dreispitzareal, war öfters mal dort. Und weil es keine radikale Transformation ist, sondern wirklich so eine sanfte, immer wieder mal, wo etwas passiert, kriegt man es mit, aber man geht auch mit dieser Transformation. Und das ist total schön. Und dann ist es nicht wirklich eine Utopie, sondern wirklich eine Vision, die langsam in Realität umgesetzt wird. Und das Leben, das reichert sich langsam an oder das verändert sich auch mit verschiedenen Nutzungen. Und ich denke, dass auch der Ansatz, den wir verfolgen wollen, dass wir nicht unbedingt mit einer großen Utopie arbeiten, sondern mit einer sanften Transformation, mit dem, was schon dort ist, und das weiterzuführen und damit ja das Leben anzuziehen.
Ich glaube, diese Langsamkeit ist wirklich eine Qualität des Dreispitzes. Also, dass da nicht einfach Tabula rasa gemacht wird und es kommt was Neues, sondern man entwickelt das, was da ist, schrittweise immer was Neues kommt dazu, eben das Kunsthaus, die Universität, die Fachhochschule. Das sind alles wie einzelne Schritte, die so Leben reinbringen. Und das Schöne ist irgendwie zu sehen, wie die anfangen, miteinander zu interagieren. Also zuerst ist mal etwas da, da kommt was Zweites und der Charakter verändert sich. Und auch die Bedürfnisse verändern sich und man reagiert wieder darauf. Und ich finde das sehr faszinierend. Also es ist wie so ein Labor für den Rest der Stadt eigentlich auch. Und man kann da vieles sehen, was wahrscheinlich an anderen Standorten dann auch kommen wird. Und ich glaube, das fasziniert uns auch an unserer Arbeit auf dem Dreispitz. Da kann man was ausprobieren, man testet was, man forscht und schaut, wie es reagiert und wie die Menschen darauf reagieren.
Ja, Selma hat ja auch, also Selma hat 5 Jahre da gearbeitet, vielleicht kannst du dann auch ein bisschen auch zu dem, weil ich habe dann auch sie eine ähnliche Frage und ich war vor der Entstehung eigentlich da, also vor 13 Jahren habe ich dann ein Stück gemacht mit dem Theater Basel, war aber auch von Christoph Merian Stiftung unterstützt und ich sehe es eigentlich sehr ähnlich, dass diese, es ist so eine Transzendenz als Wort, oder? Selma, wie siehst du das?
Ja, für mich war der langsame Prozess auch etwas, was typisch ist für diese großen Areale. Ich komme eigentlich aus der anderen Ecke, wo man ad hoc in Stuttgart Tatsachen schafft über ein Wochenende so im Guerilla-Modus. Und dann konfrontiert man die Stadt mit Veränderungen, die recht schnell passieren. Was aber auch einen Charme hat, weil man dann auch recht schnell auch auf diese Veränderungen reagieren kann. Was ich aber auch natürlich vermisst habe, ist das Wasser. Jeppe Hein hat ja auch diesen Brunnen installiert und diese große, wie soll ich sagen, gähnende Leere aus Asphalt, das ist etwas, an dem würde ich mir wünschen, dass das schneller vorangeht, was die Veränderungen anbelangt. Und es ist ja jetzt in den letzten 5 Jahren doch wesentlich grüner als vor 5 Jahren. Und das ist ein positiver Trend, den ich sehr, sehr begrüße. Ich würde mir nur einfach nur noch mehr Grün wünschen.
Das unterstützen wir absolut. Ja.
Da gibt es ja auch jetzt auch von der Christoph-Merian-Stiftung eine erarbeitete Vision oder ein Zielbild. Ich glaube, Zielbild ist wirklich das richtige Wort, wie das Areal begrünt werden soll. Und da haben wir auch mitgewirkt, zusammen mit ganz vielen anderen Fachplanern. Und die Begrünung hat wirklich einen zentralen Stellenwert und ist auch die Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung rundherum. Und ich denke, was jetzt wirklich spannend ist, diese Vision an bestimmten Testen in die Realität umzusetzen, aber vor allem zu testen, wie geht das überhaupt, ein Industrieareal nachhaltig zu begrünen, ohne dass man stetig nachbewässern muss, wahnsinnig viel Material hinbringen, also welche Pflanzen, welche Typologien funktionieren vor Ort. Und dieses Reallabor damit als Begrünung und gleich als Mehrwert eigentlich zu verstehen.
Ja, wir haben es vorher auch kurz erwähnt, dass also Wasser als Thema ist eigentlich ziemlich ein Dreispitzthema. Man sieht es einfach überhaupt nicht. Aber diese Vergangenheit, das Industrieareal, da hat es Retentionsbecken, da hat es riesige Leitungen, die durchgehen. Und letzten Sommer, Noel war da sehr aktiv dabei, war auch die Architekturwoche auf dem Areal. Und da ging es um die Reaktivierung eines stillgelegten Retentionsbecken.
Havariebecken.
Man merkt, Noel war näher. Das Faszinierende dabei ist auch, also zum Beispiel, da gibt es ein Parkhaus und dieses Parkhaus wurde um ein Havariebecken herumgebaut und dann gibt es da eine Spirale für die Autos, die da wieder runterfahren und in der Mitte dieser Spirale ist ein Wasserturm, der von Tauchern und Taucherinnen genutzt wird. Und also das sind alles Dinge, die sieht man nicht, aber die sind irgendwie da. Und jetzt in dieser langsamen Transformation geht es für uns auch sicher darum, diese langsam hervorzuheben und erlebbar zu machen und irgendwie auch mit neuen Potenzialen zu füllen. Und also gerade bei diesem Wasserturm, das ist das tollste Projekt, wir hätten es gerne selber gemacht, aber es ist schon da. Also das ist das Schönste.
Ich glaube, das war doch auch ein Wettbewerb, Reservoir hieß es.
Genau.
Da haben wir uns eben auch dafür angemeldet. Und Selma, du warst ja da, warst du in diesem Jahr aktiv dabei?
Bei der allerersten Architekturwoche habe ich ganz aktiv den Wettbewerb um den Basel-Pavillon verfolgt und auch für die Bauwelt darüber geschrieben. Wie könntet ihr den Basel-Pavillon integrieren in das Gleispool? Ich habe es auf dem Luftbild gesehen, es scheint dort noch vorhanden zu sein. Gibt es dort noch eine Perspektive, die ihr mit uns teilen möchtet?
Ja, das war, ich glaube, kurz nach der AWB 2022 hatten wir auch der Christoph-Merian-Stiftung dieses Konzept vorgestellt oder einfach diese Umnutzung von der Rampe und haben gesehen, dass eben diese Pavillon dort stand, das stand ja im großen Zeichen vom Reuse und wir wollten eigentlich dieses Reuse-Projekt noch weiter nutzen, das ist eigentlich das Schöne, dass es ein weiteres Leben haben könnte. Leider ging dann die Terminpläne nicht ganz auf. Der Basler Pavillon ist nicht mehr vor Ort. Der wurde nämlich so anders hingebracht. Aber dennoch schauen wir, dass wir einen anderen Reuse-Ansatz eigentlich finden für das Poolgebäude, das Poolhaus, das dazugehört.
Und dieses Poolhaus, haben wir ein Datum dafür? Gibt es schon etwas in Aussicht oder?
Ja, wir hatten ein bisschen Angst vor dieser Frage.
Ach, okay.
Also die ganz ehrliche Antwort ist, es geht etwa ein Jahr, diesen Pool zu bauen. Mhm. Wir sind immer noch in der Planungsphase. Da gibt es noch gewisse Abklärungen, die gemacht werden müssen. Und wir hoffen, dass wir da mit vollem Tempo weiterfahren können. Natürlich braucht es auch eine Baueingabe dafür. Da sind wir auch noch nicht ganz so weit. Aber sobald wir da sind, dann geht es dann auf einmal ziemlich schnell. Weil das Tolle ist, normalerweise einen Pool zu bauen, das Teuerste und das Aufwendigste ist, ein Loch zu graben. Und das haben wir schon.
Die ganze Rohbau steht. Das ist schön.
Ja, also eigentlich die ersten Bauphasen sind schon abgeschlossen, seit 30 Jahren.
Das heißt, für unsere Zuhörerinnen und auch für Selma und mich, falls wir dann irgendwann einen Pina Colada schlürfen möchten in 1 bis 2 Jahren und vielleicht in einem Industriegebiet das machen möchten, dann rufen wir euch an oder
absolut.
Sehen, was mit dem Projekt passiert ist.
Absolut. Im einzigen 100-Meter-Pool von der Schweiz und ich glaube sogar von Zentraleuropa.
Wunderbar. Und on that note würde ich sagen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Außer Selma, hast du noch? Würdest du noch gerne etwas dazufügen?
Ich möchte mich auch bedanken, dass ihr da seid, dass ihr auch das Projekt vorgestellt habt. Und ich wünsche euch viel, viel Erfolg für die Baueingabe. Und wir sehen uns dann und werden dann sicherlich eine Wettschwimmrunde machen.
100 Meter weiter.
Ja, danke für sicher die eingeladen für die Eröffnung.
Ja.
Nein, danke euch vielmal für die Gelegenheit, das Projekt vorzustellen.
Danke, tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Wir hatten doch vorher im Gespräch über die Transformation geredet und diese, wie Noel erwähnte, diese sanfte Transformation. Ich war ja vor 13 Jahren da, du warst vor 5 Jahren da oder ein bisschen mehr. Wie war dein Empfinden über die Jahre? War es für dich auch eher ein softer, unbemerkbare Veränderung oder gab es doch Dinge, die dann plötzlich stand so ein Leuchtturm da?
Ja, das ist schon eine super interessante Frage, weil wie nimmt man Veränderungen wahr, wenn man mitten in der Veränderung drinsteckt? So geht es den Zweien ja auch, dass man das nicht so wirklich pinpointen kann. Aber über die letzten 5 Jahre habe ich die Veränderung dann doch direkt wahrgenommen. Also zum einen war das die Begrünung, die ich schon so ein bisschen erwähnt habe. Mhm. Plötzlich standen Bäume da und man hat den Schatten genossen. Aber es gab auch eine Veränderung, die ich als super positiv empfinde, und zwar, dass dort einfach jetzt mehr los ist. Und das ist letzten Sommer mir so bewusst geworden beim MASH-Festival und auch bei den anderen Veranstaltungen. Kaum gibt es ein Event, merkt man eigentlich, wie viel Platz es drüben gibt und wie viel mehr eigentlich noch passieren könnte auf diesem riesengroßen Areal. Und für mich ist dort ein wichtiger Faktor eben die Kunst und das Heck, was mit seinem Pionierbau auch die Kunst am Bauprojekte wirklich großartig inszeniert. Also zum einen hast du ja sicherlich bei deinem Besuch gestern oder heute die Pilze gesehen. Das sind wie so Fremdkörper, die auf der Architektur draufwachsen, die sich aber dann auch gleichzeitig als AR-App wiederfinden in der Stadt am Spalenberg, wo man merkt, hey, das Dreispitz ist so weit weg, aber es sucht auch so ein bisschen den Kontakt zu Basel, zur Stadt selbst. Mhm. Und das sind dann so positive Veränderungen, wo ich dann merke, hey, also da wird man wie so ein bisschen wachgerüttelt, da passiert doch was in den letzten 5 Jahren. Und nicht nur diese beiden Kunst- und Bauprojekte, sondern auch um das Heck herum, jedes eingeweihte Kunstwerk, was groß angekündigt wird, besucht wird und belebt wird. Und auch die Studenten, die selbst auch aktiv werden und mit Stadtmöbeln das Areal einfach beleben. Das finde ich großartig.
Das wollte ich eben auch sagen. Ich habe das vorher gar nicht vergessen zu erwähnen. Es ist mir gerade eingefallen, als du über die Pilze geredet hast und genau dieses Freilager, diesen Freilagerplatz. Ich habe vor einem Jahr wurde ich angefragt, also mit meinem Studio ein Dinner zu machen für die HGK Master, also für die Professoren. Da war die Direktion von der FHNW da und einige Fashion Master Professoren. Und da haben wir, ich habe so einen Spiegeltisch gemacht und der hat sich gedreht kinetisch und den haben wir jetzt gerade in die Mitte des Freilagers gestellt. Aber weil das so eine Hitze war, mussten wir dann rüber und dann gibt es doch diesen Brunnen. Mhm. Kennst du den? Der war für
der
mich
ist
zum
ganz
Beispiel,
neu. Mhm.
Der ist ganz neu. War der schon da, als du gearbeitet hast noch oder nicht?
Nein, das war auch eines dieser Kunstprojekte. Also das ist tatsächlich eine Arbeit von Jeppe Hein, die ich vorhin erwähnt hatte. Und das ist auch so ein, wie soll ich sagen, so wie dein Kunstwerk auch, ein wie so ein bunter Klecks, der auf diesem riesen weißen Canvas mal Leben bringt und auch Leuten zeigt, hey, guck mal, Wasser ist so ein Grundelement Basels. Mhm. Warum sieht man es nicht, auch wenn es überall vorhanden ist auf dem Dreispitz?
Und das habe ich eben auch gemerkt. Wir haben eigentlich automatisch, sind wir eigentlich zu den Schatten von den Bäumen gegangen. Diese drei, vier Bäume, die da schon mal ein bisschen angepflanzt wurden, die waren ganz, ganz frisch und waren eben bei diesem Wasserelement, das, weil es im Sommer Hochsommer war und die Kinder sind da durchgerannt. Und das ist ja auch das Schöne an Kunst oder Architektur in so einem, auf so einem Areal. Es sprießt Leben und es ist offen für Spontanität. Das heißt, es treffen so viele Welten aufeinander, dann kann spontane Ideen dürfen da eigentlich passieren, weil es ein bisschen auf eine Art wie eine Spielwiese ist. Und da für mich sind wir da eigentlich schon wieder zurück bei dieser Utopie oder Spielen mit Realitäten vielleicht.
Ja, an dem Wort haben wir schon im letzten Podcast geknabbert. Was ich so schön finde, ist, dass Wirklichkeit wird. Also 13 Jahre ist wirklich viel passiert auf dem Dreispitz. Und ich erinnere mich noch, als Studentin gab es 2002 die Vision Dreispitz als Buch. Und wenn man dann überlegt, in welchen Zeitspannen und von welchen Zeitspannen wir sprechen, dann ist eigentlich schon so wie in deinem Text bereits die Utopie-Wirklichkeit geworden.
Der Anfang dieses Theaters war der Satz, am Anfang war, was niemand wusste. Und ich habe das Gefühl, das war eigentlich die perfekte Anfangsmotivation zum Jetzt, 13 Jahre später.
Ja, liebe Sophie, wir könnten über das Dreispitz, all seine Bauwerke, seine Visionen, aber auch die temporären Projekte noch mehrere Folgen füllen, habe ich den Eindruck.
Das ist so.
Ich hätte allerdings noch einen Schmankerl, das ich gerne unseren Zuhörern empfehlen möchte. Und zwar jeder, der uns jetzt zuhört, kann sein Handy vor sich nehmen und das Dreispitz mal googeln.
Ja.
Ich kann schon mal vorgreifen, wenn man das googelt, dann wird unmissverständlich klar, warum es Dreispitz heißt. Es wird dann aber auch ein Kunstwerk zu sehen sein, was nur über Google Maps zugänglich ist. Das ist nämlich eines der ersten Kunst am Bau-Projekte. Das heißt, Bild ist nicht gleich Kunst. Und das Kunstwerk ist Remote Worlds von Achim Monet und Uta Koop. Das sind die Pionierkünstler, Schweizer Künstler der digitalen Kunst. Und darüber könnt ihr in eine Welt des Dreispitzes abtauchen, eben über Google Maps.
Sehr gut. War das jetzt dein Culture Drop oder kommt da noch was?
Nein, der Culture Drop kommt erst noch.
Ach wirklich? Das heißt, es war ein Amuse-Bouche?
Vom 10. bis zum 17. Mai. Wir sind schon in den Startlöchern für den Eurovision Song Contest, die größte Musikveranstaltung, die in Basel stattfindet. Neben den neuen Live-Shows in der St. Jakobshalle und dem Public Viewing in der Arena Plus gibt es für alle angereisten Fans und unsere Basler ein umfangreiches Begleitprogramm in der Stadt. Der Eurovision Village ist im Herzen des Messequartiers mit einem täglichen Programm und Live-Konzerten, Public Viewing und allen weiteren Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest. Auf dem Boulevard sind unterschiedliche ESC-Schauplätze vom Bahnhof Basel SBB bis zum Badischen Bahnhof und der Kleinbasler Riviera entlang des Rheins. Und mehr könnt ihr erfahren auf basel.com/ESC. Dort könnt ihr zum Beispiel das Programm für den Eurovision Square auf dem Barfüßerplatz erfahren und die vielen weiteren Highlights, die unsere Stadt für euch vorbereitet hat.
Dazu möchte ich addieren, dass ich ein Schaufenster mache auf dem Barfüßerplatz. Das heißt, kommt vorbei. Und mein Culture Drop ist ein bisschen später, aber auch nicht viel. Am 24. bis zum 25. Mai ist das Open House Basel. Das ist ein Wochenende für Architekturfans. Es werden rund 100 Gebäude in Basel ihre Türe öffnen. Und das ist von privaten Wohnhäusern bis zu ikonischen Bauten wie eine ehemalige Brauerei, die Brauerei Wartek, oder eben auch das Kunsthaus Baselland. Auf eigener Faust könnt ihr in die Architektur eintauchen und das Beste ist, es ist alles kostenlos. Und auch hierfür findet ihr mehr Infos auf openhouse-basel.org.
Bald darauf sind wir dann im Museum Tangeli zu Gast und widmen uns dann im Verlauf des Jahres den Basler Kunstgalerien.
Das heißt, es bleibt spannend. Und jetzt noch eine persönliche Frage von uns an unsere liebe Community. Ganz im Namen der nigerianischen Künstlerin Otobong Nkanga mit ihrem Zitat Care is a form of resilience. Was wäre ein gutes Zitat, was für die Veränderung der Zukunft steht? Schreibt uns auf podcast@basel.com. Wir freuen uns.
Und falls ihr weitere Fragen, Ergänzungen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns doch. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und mit dem, Selma, es war a pleasure, wie immer.
Auch aus der weiten Ferne ein schöner Gruß nach Basel und bis ganz bald, liebe Sophie.
Bis ganz bald, liebe Selma.
This is Basel.
This is Basel.
Ein Podcast von
Selma Lihodzic und Sophie Laudon.